Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
In der letzten Episode haben wir ja das Thema Brugada-Syndrom besprochen und dabei auch den Eitschmalin-Test. Und deshalb dachten wir, dass wir für die heutige Episode bei einem Thema aus der Funktionsdiagnostik bleiben, nämlich das Thema heute ist die Ergometrie.
Genau, vorneweg muss man hier sagen, die Ergometrie hat in den neuen Leitlinien fürs chronische Koronarsyndrom deutlich an Bedeutung verloren. Im Alltag, in der Klinik und gerade auch im niedergelassenen Bereich ist sie dennoch sehr wichtig. Was man auch wissen sollte, ist, dass die Ergometrie eben nicht nur eine Indikation für Ischämietestung hat, sondern noch einige weitere, über die wir jetzt dann sprechen werden.
Genau wie letztes Mal wollen wir jetzt erst auch mal wieder auf die Ausstattung und die Vorbereitung und den Ablauf zu sprechen kommen. Also wichtig ist erstmal, dass man heutzutage eigentlich immer Fahrradergometer macht, in entweder liegender oder sitzender Position. Also Laufbandergometer sind eigentlich nicht mehr üblich. Man braucht in dem Raum eine Liege für Notfälle, eine Notfallausrüstung mit Defibrillator, Ausrüstung für Intubationen und Infusionen, Notfallmedikamente, eine Sauerstoffgabe muss verfügbar sein, ein Telefon sollte im Raum sein, der Raum sollte auch nicht zu warm und nicht zu kalt sein. Während der Untersuchung sollte durchgehend ein 12-Kanal-EKG laufen, besser mit Saug- als mit Klebeelektroden, weil die Klebeelektroden eher abfallen. Und es ist auch besser, wenn man eine durchgehende computergestützte Aufzeichnung vom EKG hat mit einer Computerauswertung von den ST-Strecken, weil das der reinen Beurteilung des Auges einfach klar überlegen ist. Grundsatz ist auch, dass das durchführende ärztliche Personal die Verantwortung dafür trägt, nicht nur für den Ablauf der Untersuchung, sondern auch dafür, dass die Voraussetzungen für die Untersuchung korrekt sind. Was neu ist, ist, dass die Überwachung von der Ergometrie prinzipiell an medizinisches Fachpersonal, also nichtärztliches Personal, delegierbar ist. Voraussetzung ist aber, dass das Fachpersonal wirklich gut geschult sein muss. Also EKG-Veränderungen müssen sicher erkannt werden können. Und das ärztliche Personal muss auch trotzdem sofort abrufbereit sein, also darf nicht weit weg sein und nicht mit was anderem beschäftigt sein, was voll einspannt. Es gibt aber auch Situationen, in denen die Überwachung von der Ergometrie nicht delegierbar ist. Das sind zum Beispiel Fälle, wenn Patienten mit einer bekannten KHK eine aktuelle Symptomatik haben, wenn relevante Kardiomyopathien mit Dyspnoe H3 bekannt sind, bei bekannten mittel- oder höhergradigen Klappenvizien, bei Arrhythmien, von denen man aus der Anamnese weiß, dass sie leicht induzierbar sind, bei Zustand nach Reanimation, bei schwerer pulmonaler Hypertonie. Also kurz gesagt in Situationen, in denen man eine Ergometrie ohnehin nur nach bewusster Risiko-Nutzen-Abwägung macht. In den Fällen muss das ärztliche Personal unbedingt mit im Raum sein. Zum Ablauf, vorher muss eine Anamnese erhoben werden, relevante Begleiterkrankungen müssen erfragt werden, also zum Beispiel pulmonale Begleiterkrankungen oder ob eine Anämie bekannt ist. Auch Medikamente müssen erfragt werden, vor allem die, die negativ chronotrop wirken, also zum Beispiel Digitales, Beta-Blocker und andere Antiarrhythmika. Inzwischen ist es auch so, dass bei Patienten, die Digitales-Präparate einnehmen, nach aktuellen Empfehlungen eine Ergometrie gar nicht mehr als sinnvoll erachtet wird. Die Patienten müssen zu irgendeinem Zeitpunkt kurz vorher mal abgehört worden sein und vor Beginn der Untersuchung muss man Blutdruck und Herzfrequenz messen. Die Sauerstoffsättigung muss nicht gemessen werden, standardmäßig während der Untersuchung, aber vor der Untersuchung muss man natürlich einmal ein Ausgangs- und Ruhe-EKG haben. Grundsätzlich ist eine Ergometrie auch möglich, ohne dass man vorher ein Echo gemacht hat. Dafür muss aber der Patient auf jeden Fall vorher auskultiert worden sein und es dürfen keine relevanten Veränderungen im EKG bestehen. Die Auskultation ist, um ja letztlich obstruktive Herzerkrankungen auszuschließen, also eine HOCM oder eine Aortenklappenstenose, die ein Systolikum machen würden. Und grundsätzlich kann man eine Ergometrie auch bei einer leichten Troponinerhöhung machen. Es muss halt eine Troponinerhöhung sein, haben wir in unserer allerersten Episode drüber gesprochen, die eher nicht auf eine Ischämie zurückzuführen zu sein scheint, sondern zum Beispiel Folge von Rhythmusstörungen oder sowas sein kann. Also eine leichte Troponinerhöhung ist nicht per se eine Kontraindikation für eine Ergometrie. Jetzt zum Ablauf. Bevor es losgeht, sollten die Patienten 3 Minuten ruhen. Die Belastungszeit sollte insgesamt nicht länger als 10 oder 12 Minuten sein. Deshalb ist es auch wichtig, bei jungen und fitten Patienten nicht mit einer zu niedrigen Belastungsstufe anzufangen, weil sonst dauert die Ergometrie einfach viel zu lange. Grundsatz ist als Ausgangsleistungswert 50 Watt. Bei durchschnittlichen Patienten, bei wenig fitten Patienten sollte man bei 25 Watt anfangen und bei wirklich sportlichen Patienten kann man auch bei 75 Watt anfangen. Die Zielleistung und die Zielherzfrequenz definieren sich nach Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht. Unter der Belastung müssen regelmäßig Blutdruck und Herzfrequenz gemessen werden. Man muss regelmäßig die Symptome abfragen, also wirklich den Patienten aktiv fragen, wie er sich fühlt. Und natürlich auch das klinische Bild beobachten, ob irgendwie Zyanosezeichen oder Blässe auftreten. Und der Patient darf, wenn die Untersuchung fertig ist, erst dann wieder aus dem Raum, wenn sich das EKG und die Beschwerden komplett zurückgebildet haben. Was für Kontraindikationen gibt es denn für eine Ergometrie?
Kontraindiziert ist die Ergometrie beim akuten Koronarsyndrom, der akuten Lungenembolie und natürlich auch bei akuten entzündlichen Herzerkrankungen und bei einer Aortendissektion. Auch bei Blutdruckkrisen in Ruhe über 180 mm G-systolisch braucht man eigentlich gar nicht mit der Ergometrie beginnen. Dann symptomatische hochgradige Aortenklappenstenose. Wichtig ist hier das Wort symptomatisch, weil gerade eine nicht symptomatische hochgradige Aortenklappenstenose ist, sogar unter Umständen eine Indikation, eine Ergometrie durchzuführen. Eine dekompensierte Herzinsuffizienz ist eine Kontraindikation und auch schwere Allgemeinerkrankungen sowie limitierende Erkrankungen, bei denen die Patienten eine Lebenserwartung von weniger als 6 Monaten haben. Wenn man auf die Beine schaut, ist ja ein häufiges Problem. Orthopädische Ursachen gibt es, dass die Leute gar nicht Fahrrad fahren können und dann ist die Untersuchung einfach unnütz. Und auch akute Beinvenenthrombose ist eine Kontraindikation, sowie Elektrolytstörung. Gerade wenn man im Krankenhaus arbeitet und ein Labor sowieso verfügbar hat, sollte man darauf achten. Wenn ich dann die Kontraindikation ausgeschlossen habe und man die Ergometrie durchführt, sollte man dem Patienten auch vorher sagen, was passieren kann. Letztendlich häufig treten Angina pectoris-Symptomatik auf, Luftnot oder auch Extrasystolen. Es können auch Vorhofflimmern oder supraventrikuläre Tachykardien durch die Ergometrie induziert werden, was vielleicht manchmal sogar in Anführungszeichen gewollt ist. Selten treten Blutdruckabfälle auf, in der Erholungsphase vor allem. Das ist reflektorisch-vasodilatatorisch bedingt und sehr selten können natürlich auch lebensbedrohliche Ereignisse auftreten, wie ein Herzinfarkt, lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen, ventrikuläre Tachykardien eben oder auch ein Lungenödem. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Komplikationsrate bei der Ergometrie eher niedrig ist. Da gibt es Daten so aus den 1980er Jahren, wo man weiß, dass da die tödlichen Komplikationen unter 0,03% liegen.
Genau, und wie du jetzt ja schon so ein bisschen hast durchklingen lassen, kommt es ja auf die Fragestellung an, was für Ereignisse man in Kauf nimmt und was nicht. Und so verhält es sich eigentlich mit den Abbruchkriterien für eine Ergometrie auch ein bisschen. Also es gibt absolute Abbruchkriterien, das ist zum Beispiel eine ST-Streckenhebung von mindestens 1 mm und eine ST-Streckensenkung von mindestens 3 mm. Oder wenn ein Blutdruckabfall von mindestens 10 mm Hg im Vergleich zum Ausgangswert auftritt, mit gleichzeitig Zeichen von einer myokardialen Ischämie, also Angina oder Dyspnoe, oder ST-Streckensenkungen. Wenn ein Blutdruckabfall von mindestens 10 mm Hg auftritt, ohne dass gleichzeitig Zeichen für eine Myokardischämie bestehen, dann ist das nur ein relatives Abbruchkriterium. Absolute Abbruchkriterien sind auch sehr starke Angina pectoris, mäßige ist hingegen nur ein relatives Abbruchkriterium. Auch natürlich schwere Dyspnoe oder Zyanose sind absolute Abbruchkriterien. Auch anhaltende ventrikuläre Tachykardien, also über 30 Sekunden, oder wenn der Patient einfach nicht mehr kann. Klar, natürlich sollte man den Patienten motivieren, aber wenn das Belastungslimit wirklich erreicht ist, sollte man aufhören. Und auch wenn technische Probleme entstehen während der Untersuchung, also wenn zum Beispiel das EKG nicht mehr aufzeichnet, darf man die Untersuchung auf keinen Fall mehr fortsetzen. Andere relative Abbruchkriterien sind eben neben zum Beispiel mäßiger Symptomatik das Auftreten von Herzrhythmusstörungen, die weniger bedrohlich sind, also nicht anhaltende ventrikuläre Tachykardien, polymorphe VES, Vorhofflimmern, Bradyarrhythmien oder Auftreten von Leitungsstörungen wie einem AV-Block oder einem Schenkelblock. Und was jetzt die Einordnung von relativen Abbruchkriterien angeht, da ist so unser Erfahrungswert, dass eigentlich, wenn zum Beispiel 2 relative Abbruchkriterien bestehen, also zum Beispiel das Auftreten von VES und gleichzeitig mäßige Angina, dass dann die Untersuchung abgebrochen werden sollte. Jetzt mal zu den Indikationen. Die sicher häufigste Indikation für eine Ergometrie ist die Frage nach einer Myokardischämie, also die Frage nach einer KHK. Da hat Dominik am Anfang ja schon gesagt, dass der Empfehlungsgrad für eine Ergometrie bei der Ischämie-Diagnostik im Allgemeinen jetzt stark nachgelassen hat. Dazu muss man wissen, dass bis vor einiger Zeit die Empfehlung war, dass Patienten, die eine mittlere Prätestwahrscheinlichkeit haben, eine Ergometrie bekommen sollten und die eine niedrige Prätestwahrscheinlichkeit für eine KHK haben, eher ein Coronar-CT und die eine hohe Prätestwahrscheinlichkeit haben sollten, eher eine stressmedikationsbasierte Bildgebung bekommen, wie ein Stress-MRT oder ein Stress-Echo. Und das hat sich geändert in der Leitlinie zum chronischen Coronarsyndrom. Es ist jetzt nämlich gar nicht mehr empfohlen, eine Ergometrie als Primärtest zu machen, sondern nur, wenn die anderen Untersuchungen nicht verfügbar sind. Also selbst im mittleren Prätestwahrscheinlichkeitsbereich ist eine Ergometrie nicht mehr primär empfohlen. Prätestwahrscheinlichkeit bedeutet dabei die Wahrscheinlichkeit aus der Gesamtkonstellation aus verschiedenen Patienteneigenschaften, also kardiovaskuläre Risikofaktoren, und Symptome, die für eine KHK sprechen. Es gibt eine Tabelle, die man dazu einsehen kann und eine hohe Prätestwahrscheinlichkeit ist zum Beispiel bei älteren männlichen Patienten, die viele kardiovaskuläre Risikofaktoren haben, die typische Angina haben und vielleicht passende passagiere EKG-Veränderungen mit ST-Streckensenkungen und Arrhythmien. Und bei Männern mit typischer Angina ist eine hohe Prätestwahrscheinlichkeit schnell erreicht, beziehungsweise bei älteren Männern, sogar auch schon bei atypischer Angina. Und wichtig ist halt auch, dass wenn man wirklich eine sehr hohe Prätestwahrscheinlichkeit hat für eine KHK, dass man dann gar nicht den Umweg sozusagen über eine Ergometrie geht, sondern dann direkt eine Koronarangiographie planen sollte. Was sind denn jetzt die Indikationen für eine Ergometrie im Hinblick auf eine KHK? Also es kann zum Beispiel eine Erstuntersuchung bei Verdacht auf eine KHK sein, in der Praxis zum Beispiel. Man kann es aber auch im Krankenhaus eben antreffen, wenn Patienten mit einem Verdacht auf einen Myokardinfarkt aufgenommen wurden, der sich nicht bestätigt hat. Dann kann man eine Ergometrie machen, wenn die Patienten mehrere Stunden beschwerdefrei waren. Man kann es auch bei asymptomatischen Patienten mit einem ausgeprägten kardiovaskulären Risikoprofil in Betracht ziehen oder auch zur Abschätzung der körperlichen Belastbarkeit bei Patienten, die einen Myokardinfarkt erlitten haben. Dann natürlich nicht bis zur maximalen, sondern nur bis zur submaximalen Ausbelastung. Also zum Beispiel direkt vor der Entlassung aus dem Krankenhaus nach dem Aufenthalt von Myokardinfarkt oder dann kurz danach in der Reha. Man kann es theoretisch auch bei Patienten machen, als Klasse 2 Indikation, bei Patienten vor oder nach einer Choro, bei denen ein Ischämie-Nachweis über die Therapie entscheidet. Allerdings ist das eigentlich ganz klar eine Situation, wo man eher einem Stress-MRT den Vorzug geben sollte, weil man da nämlich die Myokardregion eingrenzen kann, was man mit einer Ergometrie nicht sinnvoll kann. Außerdem ist bei Patienten, die einen Diabetes haben, grundsätzlich eine etwas großzügigere Empfehlung zur Ergometrie bei Frage nach KHK. Und ganz wichtig ist aber, eine Ergometrie nicht einfach als Routinetest bei komplett asymptomatischen Patienten ohne sinnvollen Verdacht auf eine KHK durchzuführen. Also nicht zum Beispiel einfach, weil ein Patient ein auffälliges Ruhe-EKG hat oder sowas. Es braucht schon eine gezielte Fragestellung. Wenn man jetzt einen Patienten belastet mit Verdacht auf eine KHK oder auf eine Myokardischämie, sollte die Ergometrie symptomorientiert laufen, also so lange durchgeführt werden, bis Symptome auftreten und der Patient sollte wirklich auch möglichst ausbelastet werden. Also entweder bis Symptome auftreten oder bis signifikante ST-Streckenveränderungen oder ventrikuläre Arrhythmien auftreten. Es gibt so ein paar Szenarien, wo eine Ergometrie bei Verdacht auf KHK nicht sinnvoll ist. Das ist, wenn zum Beispiel im Ruhe-EKG schon ST-Streckensenkungen von mindestens 0,1 Millivolt bestehen. Wie gesagt, Patienten, die digitales Präparate einnehmen, die einen Linksschenkelblock haben oder eine permanente Schrittmacherstimulation, weil da die ST-Strecken einfach nicht sinnvoll beurteilbar sind. Wohlgemerkt, bei zum Beispiel jungen, sportlichen Patienten, die einen Linksschenkelblock haben, kann man eine Ergometrie machen, wenn es nicht um die Frage irgendwie nach Ischämie geht, sondern um die Frage nach der allgemeinen körperlichen Belastbarkeit, zum Beispiel vor Wettkampfsport. Also die können dann rückenbestehenden Linksschenkelblock haben. Und noch als Info, ein Rechtsschenkelblock ist keine Kontraindikation für eine Ergometrie. Jetzt zu den Befunden, die während einer Belastung für eine Ischämie sprechen. Das sind einmal ST-Streckensenkungen von mindestens 2 mm in mindestens 2 korrespondierenden Ableitungen, also Ableitungen, die zueinander passen, wie zum Beispiel die inferioren Ableitungen 2, 3 und AVF oder linkslaterale Brustwandableitungen wie V5 und V6. Dabei sind horizontale ST-Streckensenkungen am spezifischsten für eine Myokardischämie anzusehen. Dann die deszendierenden und die aszendierenden ST-Streckensenkungen hingegen, die sind unspezifisch und die können auch bei Gesunden auftreten. Weil natürlich, wenn ST-Hebungen auftreten unter Belastung oder wenn in der Erholungsphase die ST-Streckensenkungen anhalten oder sich die Herzfrequenz in der Erholung nicht adäquat erholt. Da gilt so als Richtwert, dass nach einer Minute in der Nachbelastung die Herzfrequenz wieder um 12 pro Minute gesunken sein sollte. Also das ist auch ein Zeichen für eine Ischämie. Und jetzt auch abgesehen davon kann es auch schon ein Hinweis auf eine Ischämie sein, wenn die Patienten wirklich außerordentlich wenig belastbar sind, also nicht mal 75 Watt schaffen, wenn sie unter der Belastung keinen adäquaten Blutdruckanstieg entwickeln, also nicht über 130 mm Hg systolisch raufkommen, wenn sie bei steigender Belastung einen Blutdruckabfall entwickeln, das ist ja ganz klar, oder natürlich komplexe ventrikuläre Arrhythmien entwickeln, oder auch wenn sie einfach einen deutlichen neuen Leistungsabfall haben, also wenn sie zum Beispiel jetzt in der jetzt durchgeführten Ergometrie viel weniger belastbar sind als in der letzten Ergometrie vor einem halben Jahr, das kann auch ein Ischämiezeichen sein. Auch sind einfach grundsätzlich so die ST-Streckenveränderungen in den inferioren Ableitungen unserer Erfahrung nach am wenigsten spezifisch und als am spezifischsten werden ST-Streckenveränderungen in V5 und V6 angenommen, noch so als Information. So, das waren jetzt erstmal genug Informationen dazu. Nochmal zurück zu einem ganz realen Szenario aus dem Klinikalltag. Wenn man einen Patienten hat, wo man von vornherein eigentlich von der KHK ausgeht, wo wirklich alles dafür spricht und eigentlich würde man vielleicht direkt eine Koronarangiografie machen, aber man hat den Umweg über eine Ergometrie gemacht, weil zum Beispiel die Standardabläufe in der Klinik so sind oder man sich einfach nicht so richtig Gedanken gemacht hat. Man hat jetzt diesen Patienten mit einem so hohen Verdacht auf eine KHK belastet, aber die Ergometrie ist unauffällig. Und man möchte trotzdem eine Koronarangiografie machen. Wie verhält man sich in der Situation? Weil das ist halt dann ja schon irgendwie ein Dilemma. Letztlich hat man, wenn man klinisch trotzdem den begründeten Verdacht auf eine KHK hat, eine relative Indikation für die Koronarangiografie. Das muss man dann einfach wirklich gut dokumentieren und wirklich auch gut mit dem Patienten besprechen. Also eine gute Aufklärung machen, Bedenkzeit lassen, ihn über Alternativmethoden aufklären und erklären, warum man trotz der unauffälligen Ergometrie eine Koronarangiografie für sinnvoll hält. Und deshalb, das ist eigentlich vielleicht so das Allerwichtigste zu mitnehmen, ist wirklich eine sinnvolle Patientenselektion wichtig und eine gute, konkrete Fragestellung. So, jetzt wirklich genug zum Thema Ischämie. Es gibt auch noch andere Indikationen und Fragestellungen, mit denen man eine Ergometrie machen kann. Was gibt es denn da so?
Also neben der Diagnostik auf KHK dient die Ergometrie noch der Beurteilung der arteriellen Hypertonie, der Beurteilung von Klappenvizien und Herzrhythmusstörungen. Es gibt noch weitere Indikationen, die aber bei uns im klinischen Alltag jetzt nicht so relevant sind. Eben bei Herzinsuffizienz, bei HOCM und Erwachsenen mit kongenitalen Vizien und beim Diabetes mellitus. Wichtig ist eben die arterielle Hypertonie, dann fangen wir auch damit an. Da muss man erstmal sagen, es gibt leider keinen Konsens, was eine normale Blutdruckantwort unter Belastung ist. Man muss wissen, bei der arteriellen Hypertonie und gerade bei der Ergometrie, dann spielen eben mehrere Faktoren eine Rolle, wie das Alter, der Ruheblutdruck bzw. Ausgangsblutdruck bei der Ergometrie, das Geschlecht, der Fitnesszustand und das Gewicht. Die Indikation bei der arteriellen Hypertonie sind aber eben eine Erkennung einer Belastungshypertension bei normalen bzw. hochnormalen Ruheblutdruckwerten und auch der Einschätzung der Effektivität von einer antihypertensiven Therapie. Das heißt also, ihr habt einen Patienten, habt eine Neueinstellung der Medikation gemacht, dann könnt ihr vielleicht mal eine Ergometrie machen, um zu schauen, wie sieht der Blutdruck unter Belastung aus, bringt das meinem Patienten im Alltag überhaupt was. Es gibt so ein Blutdruckwert, der definiert ist durch so Expertenmeinung, dass man sagt, über 240 mm Hg systolisch unter Belastung ist auf alle Fälle pathologisch. Und hier ist es auch wichtig, bei der Ergometrie eben die Erholungsphase zu beurteilen. Wenn er da eben weiterhin hoch ist, dann spricht es eher für einen pathologischen Blutdruck, als wenn er nur unter Belastung eben hoch ist. Deswegen sollte man auch die Erholungsphase auch jetzt nicht nach einer Minute gleich abbrechen, sondern wirklich kurz den Patienten nachbeobachten. Weitere wichtige Indikation ist eben Beurteilung von Klappenvizien. Und da sind vor allem Patienten, bei denen wir durchs Echo ein Klappenlithium vielleicht gesehen haben, zum Beispiel eine hochgradige Aortenklappenstenose, aber man findet nicht so wirklich raus, hat der Patient eine Symptomatik, ja oder nein. Dann kann man den aufs Fahrrad setzen, da sollte der Arzt dabei sein, da ist die Gefahr, dass was passiert, doch größer. Und hier schaut man dann eben, treten typische Symptome der Aortenklappenstenose wie AP, wie Belastungsdyspnoe oder im schlimmsten Fall eben eine Synkope auf. Dann wäre das aber eben eine Indikation eben auch zu einer Klappen-OP. Weitere Indikation ist auch zur Risikoabschätzung von nicht-kardialen Operationen bei Patienten mit einer asymptomatischen hochgradigen Aortenklappenstenose oder eben auch die Beurteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei anderen Lithien. Da wird häufig eben von der Mitralklappenstenose gesprochen. Bei uns aber, denke ich, ist es so, wenn überhaupt die Aortenklappenstenose, die beurteilt wird. Weiteres größeres Thema sind auch noch Herzrhythmusstörungen, die man beurteilen kann. Da gibt es vor allem das Thema der Chronotropeninkompetenz. Kannst du das definieren?
Also chronotrope Inkompetenz bedeutet, dass die Herzfrequenz unter Belastung nicht ausreichend ansteigt, um den Kreislauf- und Stoffwechselbedürfnissen der jeweiligen Situation gerecht zu werden. Es gibt allerdings keinen klaren Cut-off-Wert, ab dem man sagen kann, hier liegt jetzt eine chronotrope Inkompetenz vor. Also man kann nicht einfach pauschal sagen, wenn zum Beispiel eine Frequenz von 100 nicht überschritten wird, das ist eine chronotrope Inkompetenz. Da gibt es leider keinen Konsens.
Genau, und wenn man bei dem Thema chronotroper Kompetenz und Inkompetenz bleibt, spielt die Ergometrie auch eine Rolle bei der Feineinstellung, sage ich mal, von frequenzadaptiven Schrittmachern. Hier ist der Sensor gemeint, der bei dem Schrittmacher-Kodierung als R gekennzeichnet ist. Ich kann ja bestimmte Sensorfrequenz einstellen, häufig ist es 130, so eine Standardeinstellung, kann meinen Patienten aufs Fahrrad setzen und kann eben schauen, ob die eingestellte Frequenz unter Belastung für den Patienten ausreichend ist oder nicht. Wichtig und abschließend sollte man noch wissen, dass bei Rhythmusstörungen oder bei dem Thema Rhythmusstörungen eine ganz wichtige Indikation ist, ich habe einen Patienten, der berichtet, er hat unter Belastung irgendwelche Rhythmusstörungen, Palpitationen, dann sollte man auf alle Fälle eine Ergometrie durchführen, um eben gerade ventrikuläre Rhythmusstörungen unter Belastung zu detektieren. Das spielt für die Diagnose und auch für die Prognose Abschätzung von den Patienten eine bedeutende Rolle. Anderes Thema sind auch banal, sage ich jetzt mal, ventrikuläre Extrasystolen. Da ist es auch immer hilfreich zu sehen, werden die unter Belastung mehr oder nicht. Wenn sie unter Belastung zunehmen, ist es eher dann wieder eine Indikation für eine elektrophysiologische Untersuchung, gegebenenfalls dann Ablation. So, jetzt reicht es aber mit dem Thema Ergometrie. Key Message für euch: sinnvolle Indikationsstellung, sinnvolle Patientenselektion. Und tut dem Kollegen, der bei euch in der Klinik die Ergometrie durchführt, den Gefallen, dem Patienten bitte vorher mal anschauen, kann der überhaupt Radfahren oder nicht. Das ist nämlich ein häufiges Problem.
Genau, das war es jetzt auch schon wieder für heute. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Kritik und zum Beispiel auch Themenvorschläge. Dann bis zum nächsten Mal.
Holy moly, 23 Minuten. Vergesst auch nicht, uns zu folgen auf Facebook, Instagram und bleibt uns gewogen.